Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Heute mit einem Gast, der wieder einmal außergewöhnlich ist. Außergewöhnlich, weil er hat vermutlich die letzten 20 Jahre deutsche Industrie mitgeschrieben und mitgeprägt. Er war Top-Manager bei der Deutschen Bahn, bei Daimler Chrysler. Er sitzt heute in 12 unterschiedlichen Aufsichtsräten, unter anderem bei Vodafone. Und kaum einer anderer ist so gut vernetzt mit Politik, mit Wirtschaft wie Rüdiger Grube. Das Besondere an Rüdigers Grube Geschichte wird sein, oder ist es auch, er kommt aus einfachsten Verhältnissen, er kommt von einem Bauernhof, er war auf der Hauptschule, hat sich hochgearbeitet, hat viel Glück in seinem Leben gehabt und hat einfach eine außergewöhnliche Lebensgeschichte, die er mit uns und mit dir in den nächsten knapp 60 Minuten teilen wird. Freu dich auf eine Folge, die zeigt, was es bedeutet, sozial aufzusteigen, was es bedeutet, im Maschinenraum dieser Vorstandsetagen zu sitzen und Milliardendeals zu verhandeln, und er zeigt auch, was es bedeutet, wieder in sich zu kommen, weniger Ego zu haben, das richtige Handwerkszeug zu lernen, um am Ende des Tages erfolgreich zu sein, für sich, im Beruf und auch in seinem Umfeld. Jetzt geht's los, viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier gemeinsam sitzen, und mir gegenüber sitzt ein Gast, den ich letztes Jahr auf Empfehlung durch Jörg Dringer, an dieser Stelle liebe Grüße, kennenlernen durfte. Und als ich den Namen gehört habe, da war mir relativ schnell klar, okay, ich habe diesen Namen schon mal gehört und ich verbinde die Deutsche Bahn sehr stark mit diesem Namen. Und mir gegenüber sitzt Rüdiger Grube. Rüdiger, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank, Handy.
Und ich glaube, man darf sagen, also als ich dich letztes Jahr kennengelernt habe, hast du mich relativ schnell gesagt, komm doch mal vorbei zum Essen. Meine Frau kocht ganz gut und wir haben immer eine nette Runde, einmal im Monat, und wurde dann quasi mit aufgenommen und da war jetzt 2-3 Mal dabei. Du veranstaltest regelmäßig Dinnerveranstaltungen bei dir, und ich weiß noch, das erste Mal, ich bin nach Hause gegangen, ich war so geflasht. Was war das für eine Gruppe an spannenden Menschen? Wir haben Diskussionen gehabt über Deutschland, Europa, China, was passiert daraus? Wir hatten einen Glatzner als ehemaliger Staatssekretär aus dem Finanzministerium. Also Rüdiger, du gehörst wahrscheinlich, damit alle schon mal so ein bisschen die Tragweite verstehen, was heute im Gespräch ist, du bist wahrscheinlich einer der bestvernetztesten Menschen in der deutschen Wirtschaft und darüber hinaus, nicht nur in der Wirtschaft. Ich habe dich erlebt auf der Bühne. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ich freue mich sehr, dass wir heute in den nächsten 60 Minuten, mal sehen, wie lange wir brauchen, nochmal durch deine persönliche Vita gehen. Du bist hier aus Hamburg, du bist in einfachen Verhältnissen auf dem Bauernhof aufgewachsen. Du hast dich dann da rausgearbeitet und dann bist du quasi die Konzernkarriere gegangen. Du hast eben schon gesagt, in unserem Vorgespräch, verschiedene Branchen. Du warst Chef bei der Deutschen Bahn, du warst Chef bei Daimler Chrysler. Also du hast die Welt gesehen, daher freue ich mich sehr, dass wir die Zeit nutzen und mal in deine Biografie einsteigen und deine Learnings irgendwie auch nochmal teilen dürfen.
Henny, vielen Dank für diese vielen Komplimente. Das ist viel zu viel für mich, aber trotzdem vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und eine deiner ersten Fragen waren ja, warum ich diese Essen mache. Wir nennen das übrigens Chef-Table, Hamburger Sterne-Küchentischgespräch. Und zwar aus meiner Vergangenheit, dass ich lange im Vorstand von Mercedes-Benz war, mache ich mit Mercedes-Benz gemeinsam und mit meiner Frau einmal im Monat dieses Hamburger Sterne-Küchentischgespräch. Wir laden immer einen Keynote-Speaker ein. Und 16 CEOs, natürlich Damen und Männer. Und es geht immer um ein spannendes Thema. Heute Abend zum Beispiel haben wir den Chef von Google Central Europe da, und zwar den Philipp Justus, den ich in 2013, als er zu Google kam, kennengelernt habe. Ich war sein erster Kunde hier in Deutschland und ich bin dann relativ schnell mit ihm nach Mountain View, nach USA geflogen, um dort Google zu besuchen. Aber darüber sprechen wir sicherlich nachher nochmal. Du hast ja den Küchentisch beziehungsweise den Bauernhof erwähnt. Warum bin ich so fasziniert von diesen Chefgesprächen? Weil der Bauerntisch hat für mich ein Kindheitserlebnis. Du hast es auch schon erwähnt, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und ich fand das immer klasse, als ich so zwischen 12 und 16 war und immer zu Hause natürlich auch bei den Ernten mithelfen musste, habe ich das immer genossen, wenn wir alle, ganz egal welche Hierarchie, alle gemeinsam am Tisch gesessen haben zu den Mahlzeiten, dann quer durch den Gemüsegarten diskutiert haben, und diese Atmosphäre, die ja übrigens immer so Küchen mit sich bringen, die haben wir dort geschaffen. Wir haben heute Abend die 48. Veranstaltung. Wir machen das einmal im Monat. Wir haben nicht eine Ausnahme. Und wir werden die 50. Veranstaltung am 27. August haben. Und als Gast haben wir dann den Wolfgang Schmidt, den bisherigen Bundeskanzleramtsminister, als Gast.
Also man sieht, du hast einen schönen, vollen Küchentisch mit immer spannenden Impulsen. Wir wollen ja diese Impulse heute auch nochmal von dir mitnehmen. Damit wir aber so ein bisschen dich verstehen, und du hast ja auch ein eigenes Framework entwickelt quasi auf die Frage, was bedeutet eigentlich Erfolg und wie wird man eigentlich erfolgreich? Da wollen wir nachher so ein bisschen reingehen, aber ich glaube, wir wollen nochmal ganz an den Anfang des Lebens gehen. Jetzt hat man irgendwie, wenn man dich googelt und dann sieht man die Manager-Magazin-Artikel und der große Rüdiger Grube und Bahnvorstand und Millionengehälter. Dein Start in Lebens war ja aber ein ganz, ganz anderes. Das war ja überhaupt nicht vorgeplant oder vorgesehen, dass du mal in dieser Position sein wirst, dass du diesen Einfluss hast. Also von daher nochmal in ein paar Sätzen, Rüdiger, wie bist du ins Leben gestartet? Was waren so deine ersten Kindheitserinnerungen vielleicht auch?
Und also dann, die Schwierigkeit besteht nicht darin, dir das zu erzählen. Die Schwierigkeit besteht eher darin, das in zwei Sätzen zu machen. Vielleicht gibt es mir noch zwei Sätze.
Du hast doch noch mehr Sätze.
Vielen Dank, Henning. Also wie gesagt, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und leider haben sich meine Eltern, als ich 5 Jahre alt war und mein Bruder, der ein Jahr älter ist, war entsprechend 6 Jahre alt. Mein Vater ist Zahndentist gewesen. Meine Mutter hat den Bauernhof geleitet. Leider ist die Ehe dann in die Brüche gegangen. Mein Vater ist dadurch Alkoholiker geworden und der Alkohol war letztendlich auch der Grund, dass meine Mutter sich von meinem Vater getrennt hat. Und das war keine schöne Sache, denn ich bin in Moorburg groß geworden. Das ist ein ganz kleiner Ort hier im alten Land, wo jeder mit Onkel und Tante angesprochen wird, weil jeder kennt jeden. Und als Kind habe ich mich echt davor geschämt, dass meine Eltern getrennt sind. Und meine Mutter hat uns dann eine recht lange Zeit alleine durchgefüttert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und eines Tages, ich war 10 Jahre alt dann mittlerweile, musste meine Mutter ins Krankenhaus und mein Bruder und ich, wir sind sozusagen bei meiner Tante untergebracht worden und sie fragte dann am Mittagstisch, was wollt ihr denn mal werden? Und ich schoss wie aus der Pistole heraus, Pilot. Und dann lachte sie mich aus und sagte, das schaffst du doch nie, weil du wirst ja nicht das Abitur machen können. Und da ist unter meiner Haut ein kleiner Stachel gewachsen. Darüber habe ich natürlich nie gesprochen. Heute kann ich darüber sprechen und habe mir als Kind, als 10-Jähriger schon vorgenommen, dir werde ich das zeigen, dass ich das trotzdem schaffe. Ich habe dann 9 Jahre Realschule gemacht, tatsächlich nicht das Abitur. Da hat sie schon mal recht gehabt. Nachher hat sie nicht mehr recht gehabt, aber sehr viel später. Und ich habe mich dann gegen den Willen meiner Mutter, als ich dann 9 Jahre Hauptschule hatte, in der Realschule angemeldet. Jetzt denkst du vielleicht, was ist das für eine Mutter, die gönnt den Kindern nicht die bessere Schulausbildung? Nein, so war es nicht. Dadurch, dass durch die Scheidung mein Bruder einen Sprachschaden bekommen hat, er hat gestottert, war er in der Schule einfach wahnsinnig benachteiligt, obwohl er viel intelligenter ist als ich. Aber dadurch hat er nie die Chance bekommen. Und meine Mutter hat immer darauf geachtet, dass wir gleich ausgestattet sind. Also wenn er einen grünen Pullover hatte, bekam ich auch einen grünen Pullover. Hatte er eine Jeans, dann war bei mir auch die Jeans angesagt. So lange Rede, kurzer Sinn. Es ging nur darum, dass einer nicht besser gestellt wird als der andere, was ja auch eine positive Eigenschaft ist. Dann habe ich mich aber, weil meine Mutter das nicht wollte, dass ich zur Realschule gehe, habe ich mich mit einer gefälschten Unterschrift angemeldet. Das ist nicht rausgekommen und hatte dann aber das Pech, dass ich in eine bestehende Klasse hineingekommen ist. Die Klasse, in die ich gekommen bin, bestand schon seit der 5. Klasse zusammen. Ich bin der 9. dazugekommen und ich sag mal, meine Mathematikkenntnisse waren so schlecht. Das Wort trigonometrische Gleichung, wusste gar nicht, wie man das schreibt, geschweige denn,
weiß ich immer noch nicht.
Dahinter verbirgt. Und das nächste ist, mein Englisch war auf einem Niveau von, ich sag mal, Billy Ball und bla bla bla. Und dann habe ich mein eigenes Geschäftsmodell entwickelt in der Schule, weil ich gesagt habe, lass dich wählen als Klassensprecher, dann steigst du auf als Schulsprecher und nebenbei machst du noch eine Schulzeitung. Dann bist du eigentlich fast unkündbar. Außerdem bist du noch nett zu Lehrern und trägst vielleicht noch mal die Tasche. Das hat dann funktioniert. Mit Ach und Krach habe ich dann meinen Realschulabschluss gemacht, bin dann in eine gewerblich-technische Ausbildung gegangen, damals noch Hamburger Flugzeugbau, später MBB, dann DASA und daraus ist ja auch ERDS und Airbus entstanden. Und da habe ich das gleiche Geschäftsmodell entwickelt, wieder mich als Jugendsprecher wählen lassen. Dann habe ich eine Auszubildendenzeitung gemacht, der Spannt, und habe das Commitment abgegeben, dass ich jeden Monat 100 Seiten veröffentliche. Und nach 3 Monaten ist mir so ein bisschen die Luft ausgegangen und dann habe ich einfach meine alten Aufsätze aus der Realschule genommen und habe die dann als Bericht reingenommen. Und ein Aufsatz war, es ging um Organspende und die Überschrift hieß, soll man da noch spenden? Was ich nicht wusste, dass der damalige Eigentümer und Vorstandsvorsitzende vom Hamburger Flugzeugbau diese Zeitung auch mal mit nach Hause genommen hat. Und eines Tages rief Werner Blom, war das, bei meinem Ausbildungsmeister an und sagt, da gibt es doch diesen Rüdiger Grube, der macht ja diese Zeitung, der soll mal zu mir kommen. Mein Ausbildungsmeister war total aufgeregt, der große Herr Werner Blom will einen kleinen Auszubildenden sprechen. Ich bin dann zu Herrn Blom hingegangen, ich kam gerade aus der spanabhebenden Verformung, war mit Öl beschmiert und Spähen im grünen Overall. Und da sagt er, guten Tag. Meine Frau würde Sie gerne mal kennenlernen. Und dann habe ich ganz frech geantwortet und habe gesagt, ich würde Ihre Frau auch gerne kennenlernen. Er sagte, am nächsten Donnerstag um 17 Uhr in Blankenese. Und da ich ja aus Moorburg komme, das ist so der ärmere Teil Hamburgs, und dann ich eingeladen wurde nach Blankenese, das war für mich eine total andere Welt, bin ich dorthin gegangen und das war ein sehr nettes Gespräch. Wir haben Tee und Kekse zusammen zu uns genommen und irgendwann konnte ich natürlich das Wasser nicht mehr halten, habe gesagt, Frau Blom, ist ja nett, dass ich Sie kennengelernt habe, aber was ist denn der Grund, dass ich heute hier bin? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie eine Tochter haben, die körperbehindert ist und eine Organspende benötigt. Und durch diesen Aufsatz, den ich dort aus der Realschule in der Lehrlingszeitung Der Spand veröffentlicht habe, ist sie aufmerksam geworden und wollte mich gern kennenlernen. Und als ich dann das Haus verließ, fragte sie, ob ich bereit wäre und Lust hätte, sie zu begleiten, eine Woche später nach Timmendorf, weil die Familie Blom dort eine Reha-Klinik sponsert und unterstützt. Und nichts schöner als das. Ich habe natürlich sofort im Stillen gedacht, schwarze Limousine, Fahrer mit weißen Handschuhen, einmal Hamburg-Timmendorf, das ist doch toll. Aber sie sagte, nein, wir treffen uns am ZOB, am Zentral-Omnibus-Bahnhof. Da war ich natürlich das erste Mal enttäuscht. Aber auf jeden Fall, es hat dann stattgefunden. Und abends, als wir zurückfuhren, wir saßen hinten am Bus auf der Tengelbank, fragte sie, was willst du denn oder was wollen Sie denn mal werden? Ich wieder, eigentlich wollte ich Pilot werden, aber ich habe weder das Geld noch die Ausbildung, aber ich werde schon irgendwas schaffen. So, und das war alles. Wir haben uns verabschiedet. Am nächsten Tag klingelt wieder das Telefon bei meinem Ausbildungsmeister. Wieder Herr Blom am Telefon. Der Grube soll nochmal zu mir kommen. Ich wieder zu Herrn Blom hoch, kam da rein. Er war sehr einsilbig und sagte, sind Sie mit 300 D-Mark einverstanden? Sag ich, wofür? Wieso? Sagt er, Sie haben doch mit meiner Frau abgemacht. Sie beenden jetzt Ihre Ausbildung. Sie lernen früher aus. Und dann machen Sie ein Studium, und zwar Automotive und Flugzeugbau hier in Hamburg an der Fachhochschule. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben darüber gesprochen, aber ich wusste nicht, dass das jetzt so knallhart auch umgesetzt wird. Aber sage ich, ich mache mit. Ja, sagt er aber nur unter einer Bedingung, also 300 D-Mark jeden Monat werden wir Sie unterstützen, aber Sie müssen immer Ihr Zeugnis abgeben in den Semesterferien, auch dann zusätzlich hier bei mir arbeiten. So, das haben wir gemacht. Die ersten drei Semester waren wirklich schlimm, weil ich, wie gesagt, Mathe, all das nicht konnte. Und weil mir kein Lehrer bisher Mathe beibringen konnte, habe ich mir dann zu Ostern ein Rechenduden selbst gekauft und habe mir Mathe dann selbst beigebracht. Das Gleiche habe ich mit dem Englischen gemacht. Und dann habe ich tatsächlich mein Studium sogar mit sehr gut abgeschlossen. Und dadurch, dass ich eine gewerblich-technische Ausbildung hatte, einen Realschulabschluss und dann anschließend mein Studium mit 1 absolviert habe, Diplom-Ingenieur dann geworden bin, hatte ich dann die Hochschulreife. Und es war immer mein Ziel, das Humboldtsche Bildungsideal zu erreichen. Und dadurch konnte ich an die Uni gehen.
Wie alt warst du da, als du das Abi gemacht hast dann quasi?
Da war ich 26.
So.
So, und dann habe ich an der Universität hier in Hamburg Berufs- und Wirtschaftspädagogik und BWL studiert. Und damit war Herr Blom natürlich nicht einverstanden, weil er davon ausging, dass ich dann zu ihm komme. Und dann hat er aber zu mir gesagt, okay, er kann es aber verstehen, aber ich bekomme keine 300 D-Mark mehr, sondern nur noch 150. Auf jeden Fall ist das sozusagen meine universitäre Ausbildung dann geworden. Und dann habe ich
erstes und
zweites Staatsexamen gemacht.
Ja.
Ja, dann machen wir plus, sonst ist es zu viel.
Weil ich glaube, was du gerade gesagt hast, auf der einen Seite fand ich interessant den Satz, du hast gerade gesagt, mein Geschäftsmodell. Also das heißt, du hast ja in irgendeiner Form, deine Eltern haben es dir nicht vorgelebt, du hast ja in irgendeiner Form schon relativ verstanden, wie kann ich mich positionieren und eine Sichtbarkeit schaffen,
ja,
dass ich A, in einem System nicht rausfliegen kann. Du hast gesagt, Schülersprecher, Schülerzeitung, ja, also mich in eine Position zu bringen. Wo kam das her? An dieser Stelle alle, die das erste Mal oder schon mehrmals eingeschaltet haben, noch nicht, folgen uns immer alle Hörerinnen und Hörern über die verschiedenen Kanäle. Daher eine kleine Bitte an dich, folge doch dem YouTube, Spotify oder Apple Account, damit wir weiter wachsen können. Denn dieses Wachstum bedeutet gleichzeitig auch mehr spannende Gäste und mehr spannende Gäste bedeutet natürlich mehr Insights. Also an dieser Stelle einen kurzen Klick auf Abonnieren und eine kurze Bewertung. Wir freuen uns sehr. Jetzt geht's weiter. Wo kam das her?
Wenn du erfolgreich sein willst, wirst du relativ schnell feststellen, dass neben dir Wettbewerb entsteht. Weil die Menschen bekommen mit, dass du mehr willst. Und ich habe dann eigentlich immer, wenn ich eine neue Aufgabe übernommen habe, fast unbewusst mein Alleinstellungsmerkmal gesucht. Mhm. Also zum typisches Beispiel, als ich mich damals bei Airbus beworben habe, viele Jahre später, 1991, bin ich zum damaligen CEO gegangen, Hartmut Medon war das, der witzigerweise auch bei der Bahn mein Vorgänger war, und habe gesagt, Herr Medon, ich würde gern für Sie arbeiten. Und dann sagt er, ja, wollen einige. Nee, sag ich, mein Konzept ist ein ganz anderes. Ich arbeite 3 Monate umsonst, dann können Sie mich testen und wenn ich das Geld wert bin, dann können Sie mich einstellen, dann können Sie mir das Geld ja auch, dann habe ich mich bewiesen, ansonsten schmeißen Sie mich raus und Sie haben keine Verpflichtung. Dann stand er auf, schlug mit seiner dicken Hand, breiten Hand auf die Schulter und sagte, junger Mann, so hat sich noch nie jemand vorgestellt, Sie sind eingestellt. Dann habe ich gefragt, ja, als was? Ja, wieso? Sie haben sich doch auf meine linke und rechte Assistentenstelle beworben. Also Sie werden hier bei mir Stabschef und Büroleiter. So bin ich dann zum Vorstandsassistenten geworden bei Airbus. Oder anders, als ich dann das erste Vorstandsprotokoll gefertigt habe, damals gab es noch kein PC, habe ich zu meiner Sekretärin gesagt, mein Vorgänger hat immer 4 bis 5 Wochen gebraucht, bis das Protokoll fertig war. Unser Vorstandsprotokoll hat durchweg mal 30 bis 50 Seiten. Dann habe ich gesagt, nein, bei uns ist es so, wir schreiben das Protokoll in der Sitzung und wenn die Vorstände aufstehen, bekommen die den Entwurf des Protokolls. Und dann hat sie gesagt, wie soll das denn funktionieren? Sag ich, ich bringe immer jede Seite, wenn ich eine Seite voll habe, kriegst du, du tippst ab und nachher machen wir einen dicken Stempel drauf, Entwurf. Und der Vorstand war total erstaunt, wie ich das gemacht habe, dass das Protokoll sozusagen unmittelbar nach der Sitzung, die waren noch im Raum, da haben die schon ihren Entwurf gehabt. Und das sind so kleine Dinge, wo ich sage, man muss immer sein Alleinstellungsmerkmal suchen, wo man gut ist, weil das wird man dann auch umsetzen.
Und das bringt mich aber auch zu dem Punkt und ich sehe mich ganz viel gerade in dir wieder. Ich war nie gut in der Schule im Sinne von Einserschüler. Ich habe dann mein Abi irgendwie mit 2,0 gemacht, 1,9 oder sowas.
Ja, aber hast du immer dein Abi gemacht?
Ja, so und deswegen, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist ja aber auch zu sagen und ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Message, auch wenn man zuhört. Also Hauptschule, Realschule, Abitur mit 26. Rüdiger, die meisten jetzt mit 26 haben schon eine Quarterlife-Crisis und denken so, oh, ich bin schon viel zu spät.
Ja.
Du bist mit 26 quasi ins Berufsleben gestartet und hast ja trotzdem aus, ich sag's mal vereinfacht, aus dem Bauernhof hast du dieses Mindset entwickelt. Okay, ich also Rüdiger, wie schaffe ich mein Profil? Was ist mein Geschäftsmodell? Wie stehe ich irgendwie raus? Mhm. Wie kann ich dann aber auch durch Fleiß diesen Weg gehen und mich da irgendwie immer wieder durchsetzen? Und ich glaube, viele suchen ja auch so ein bisschen, das bringt mich dann zu der nächsten Frage. Wusstest du damals schon relativ früh, was dein Talent ist?
Nein, das wusste ich nicht. Das Einzige, was ich immer hatte, war Leidenschaft und Ehrgeiz. Und wenn ich eine Sache gemacht habe, dann war das immer mit Leidenschaft. Und ich habe auch heute, das sage ich auch jedem jungen Menschen, viele kommen zu mir und sagen, Mensch, können wir uns mal unterhalten? Können Sie mir ein paar Lebenstipps geben? Gibt es einen Blueprint für Erfolg? Und dann sage ich immer, nein, Siegen beginnt im Kopf und Erfolg ist kein Schicksal. Wenn du die Ärmel hochkrempelst und einfach loslegst und machst und wenn du dir meine persönliche Sozialisierung anschaust, dann wird klar, ich bin aus ganz kleinen Verhältnissen hochgekommen. Ich musste immer kämpfen, ich musste immer gegen den Tsunami ankämpfen, aber mich hat nie die Energie und die Kraft und der Ehrgeiz verlassen und dahinter steht eine unheimliche Leidenschaft, weil das, was ich mache, mache ich wirklich 100%ig und wenn du das schaffst, jeder Mensch hat nicht das Glück, da gehören ja viele Dinge zu. Du musst gesund sein, du musst Energie haben, du musst ein fröhlicher Mensch sein, du musst Spaß haben, mit anderen Menschen zusammen zu arbeiten. Da kommen viele Faktoren zusammen und dann stellt sich der Erfolg ein. Glaube nicht, dass ich nicht auch auf die Nase gefallen bin. Ich habe relativ früh als Jugendlicher mal ein Buch von Winston Churchill gelesen, wo ich gelernt habe, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du immer die Kraft haben, wenn du hinfällst, einmal mehr aufzustehen, als du hingefallen bist.
Klar.
Und das ist bei mir hängen geblieben.
Ja, und du, aber ich finde, du sagst, das eine ist irgendwie die Leidenschaft zu haben. Ich finde, das sagt sich immer leicht. Aber es war ja zum Beispiel für dich keine Leidenschaft, sich Mathe reinzuknien und dann über Ostern den Mathe-Duden zu lernen. Also
das da ist hast
ja
du mal, recht.
Das ist ja nochmal eine andere Komponente.
Aber also, ich habe das Ziel gesehen.
Genau.
Und, aber ich wusste, um das Ziel zu erreichen, musste ich diese Steine und diese kleinen Hügel und Berge überwinden.
Und das ist ja die Arbeit, die jeder mit sich selber machen muss. Wo liegt auch dieser Stachel unter deiner Haut aus der Kindheit? Was ist dein Antrieb eigentlich? Deine Leidenschaft war zu sagen, ich beweise meiner Tante. Mhm. Oder ich komme da irgendwie raus. Und deshalb mache ich jetzt mal Abitur. Und deshalb komme ich irgendwie weiter. Aber das ist ja nicht immer die Leidenschaft. Also ich glaube, auch da zu schauen, wo... Und da sprechen wir später nochmal drüber, was das Elternhaus, was die Kindheit und auch in dem Sinne irgendwelche Traumata, die sich dann ja wieder in Energie umsetzen können.
Ja.
Und nicht in diese Opferrolle zu fallen, sondern zu sagen so, okay, ich komme aus diesen einfachen Verhältnissen.
Ich glaube, wichtig ist, dass man neben dem Ehrgeiz, neben der Leidenschaft, und Leidenschaft entsteht ja auch nur, wenn du Zielbilder hast. Also bei mir war immer ein Zielbild Helmut Schmidt. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich war 10 Jahre alt, da gab es ja in Hamburg die Flutkatastrophe und Helmut Schmidt war damals der Hamburger Innensenator und hat die Flutkatastrophe ja federführend geführt und gleich 3 Tage nach der schweren Flut am 16. und 17. Februar 1962 kam er mit dem Hubschrauber, landete auf dem Deich, stieg aus, wir Kinder alle hingelaufen, weil ein Hubschrauber war für uns wirklich was ganz Besonderes. Und dann stieg er aus und sagte, Mädel und Jungs, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, eure Schule ist kaputt und die schlechte, ihr müsst trotzdem hin. Das war mein erster Kontakt mit Helmut Schmidt. Ich habe dann glücklicherweise viel später während meiner beruflichen Laufbahn die Chance gehabt, sehr häufig mit Helmut Schmidt zusammenzukommen, auch persönlich zusammenzukommen. Er war auch später bei uns im Aufsichtsrat bei Airbus. Und ich muss sagen, Helmut Schmidt war für mich so eine Leitfigur. Das Gleiche ist Klaus von Donani. Klaus von Donani habe ich im Wahlkampf, obwohl ich nicht in der Partei bin, mehrfach begleitet und war sehr begeistert von der Art und Weise, wie er gearbeitet hat. So habe ich Werner von Braun. Werner von Braun hat mich letztendlich zur Luftfahrt gebracht, weil ich begeistert war, wie er letztendlich sich der Raketentechnik gewidmet hat. Sogar hatte ich immer wieder Vorbilder, wo ich zu mir selbst gesagt habe, Mensch, so ein Mensch würdest du auch gern mal werden. Ich hatte immer ein Zielbild, wo ich hin wollte. Der war steinig, der Weg, sehr steinig. Und wie gesagt, mit vielen Abstürzen auch, gar keine Frage. Aber glücklicherweise, toi, 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 ich habe immer die Kraft und Energie gehabt, wieder aufzustehen.
Und wir kommen später auch noch zu weiteren Krisen, die ja auch medial noch deutlich größer wurden und wie du da wieder rausgekommen bist. Da wir gerade so ein bisschen bei dem Kapitel sind, Thema Bildung, und du hast gerade deinen Bildungsweg beschrieben, wie guckst du heute auf unser Bildungssystem? Brauchen alle Hörerinnen und Hörer, glaubst du, man braucht noch einen Uni-Abschluss? Wie guckst du darauf?
Nein, was ich bedauere, aber man darf nicht alles über einen Kamm scheren. Also es gibt, wie überall, es gibt schlechte Manager, es gibt gute Manager, es gibt schlechte Lehrer, es gibt mittelmäßige Lehrer und es gibt tolle Lehrer. Was ich mir ein bisschen mehr wünsche in der Schule, ist die Nähe zur wirklichen Welt. Denn wenn ich mal bei meinen eigenen Kindern sehe, so die berufsorientierte Woche, wie die stattfand, also wenn wir als Eltern dann es nicht in die Hand genommen hätten, hätten die Schüler relativ wenig Lebenshinweise bekommen, wie und für was sie sich im Leben entscheiden sollen. Das bedauere ich ein bisschen. Ich habe viel zu oft erlebt, dass ein Schüler an einer Schule sein Abitur gemacht hat, anschließend ein Lehrerstudium gemacht hat, an der gleichen Schule sein Referendariat gemacht hat, das erste und zweite Staatsexamen dort gemacht hat und anschließend dort gearbeitet hat. Das ist sicherlich auch nicht, sag mal, zu verallgemeinern, aber solche Fälle gibt es und so etwas darf es nicht geben, weil ich glaube, ein Lehrer soll ja nicht nur ausbilden, sondern ein Lehrer soll ein Vorbild sein, ein Lehrer soll auch ein bisschen ein Kind an die Hand nehmen, natürlich immer gemeinsam mit den Eltern, gar keine Frage, man kann nicht alles den Lehrern. Aber mir fehlt so ein bisschen das praktische Leben. Und wir wissen alle, es wird heute viel in der Schule vermittelt, aber auch viel, was wir überhaupt nicht benötigen. Wenn ich mal zurückschaue, was man alles in der Schule gelernt hat und was man nie wieder benötigt, dann muss ich sagen, also Schule muss einfach moderner werden, muss mir noch mehr begeistern. Aber wie gesagt, ich möchte nicht hier ein Bashing veranstalten, weil es gibt auch hervorragende Lehrer. Ich habe auch alles gehabt. Gute, schlechte und mittelmäßige.
Ich glaube dir nicht, dass Bashing ist, sondern es ist ja wieder dieser Appell an die Eigeninitiative, auch wenn man jetzt irgendwie zuhört und auch irgendwie zu sagen, mal raus in die Welt gehen. Und also ich meine, du hast einen vielfältigen, bunten Blumenstrauß an Studium, Ausbildung und sonst was gemacht. Und das bringt ja auch wieder das Thema Erfahrung. Und wie kann ich quasi als junger Mensch, der irgendwie dabei ist, und das ist ja unsere Kernfrage, wie finde ich eigentlich mein Talent und wie finde ich eigentlich das, was ich gut kann und auch machen möchte, wie finde ich das eigentlich heraus? Und dafür muss ich herausgehen, dafür muss ich mir vielleicht mal ein Praktikum machen, dafür muss ich vielleicht mal 3 Monate umsonst bei Airbus arbeiten, damit ich mich beweisen kann.
Also ich kann zum Beispiel auch nur jedem empfehlen, Praktika zu machen. Nicht 14 Tage, sondern wirklich mal 1 bis 3 Monate, um einfach herauszufinden, weil das kriegt man ja in der Schule nicht mit. Das kann die Schule auch nicht leisten. Das soll sie vielleicht auch nicht leisten. Aber einfach früher mit der praktischen Welt in Berührung zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. So, und dann, ich meine, das lesen wir ja auch jeden Tag in den Zeitungen. Wenn ich mir heute anschaue, wie weit die Digitalisierung in den Schulen vorangeschritten ist, dann ist da sicherlich auch noch einiges besser zu machen. Und. Ich glaube, das ist ein extra Thema.
Ja.
Also da ist viel, was moderner gestaltet werden muss.
Nimm uns nochmal einmal, damit wir das Kapitel so ein bisschen abschließen, zum Thema Studium. Du hast dann studiert. Warst du quasi immer der Einsatzstudent? Hast du irgendwie fleißig in der BIP gelernt? Hast du parallel irgendwie angefangen, dein Geld zu verdienen und hast gedacht so, ich möchte hier nur möglichst schnell raus und brauche irgendwie den Abschluss? Wie warst du als Student?
Nein, ich war immer ein Überlebenstrainer. Ich habe nie gute Schulzeugnisse gehabt. Das ist nachher im Studium besser geworden. Aber dahinter stand auch viel, viel Arbeit. Ich musste wirklich viel, viel arbeiten. Und meine Lebensgeschichte hat mir auch viel Erfahrung gebracht. Also zum Beispiel, ich habe ja viele, viele Menschen eingestellt in meinem Leben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Menschen, die sich bei mir beworben haben, von 4 Kriterien 1 erfüllt haben, bin ich eigentlich nie enttäuscht worden. Zum Beispiel, wenn Kinder, die vom Bauernhof kommen, oder Bauernhof oder mittelständisches Unternehmen, haben sie früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Sie müssen mit anpacken. Das zweite ist, wenn sie aus Familien kommen, wo mindestens 3 oder mehr Kinder sind, dann haben sie ein soziales Verhalten. Oder wenn sie den 2. Bildungsweg gemacht haben, dann mussten sie einfach sich durchbeißen. Sie mussten immer wieder kämpfen. Und dann habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Hochleistungssportlern, weil wenn ein Hochleistungssportler am Sonntag die Medaille bekommt, weiß er, wenn er sie nochmal bekommen will, muss er am Montag wieder anfangen und trainieren. Und diese 4 Charaktere haben mich nie enttäuscht. Und damit bin ich extremst gut gefahren und natürlich bin ich jetzt nicht ganz fair, weil das spiegelt so ein bisschen auch meine eigene berufliche Herkunft wider. Aber damit habe ich verdammt gute Erfahrungen gemacht. Und sie haben alle eins gemeinsam, sie sind praktisch, sie sind Macher. Und das, glaube ich, ist etwas, was jemanden unterscheidet, der 4-mal studiert hat, der 6 Sprachen spricht. Das sind eher die analytischen Menschen. Ich bin eher ein Macher und fühle mich auch eher zu den Machern hingezogen. Und ich habe mal Steven Schwarzmann kennengelernt von Blackstone in USA. Und der war immer bemüht, an die Harvard-Universität zu kommen. Hat er nie geschafft. Und irgendwann hat er sich selbst die Antwort gegeben, weil wenn du sehr, sehr intelligent bist, hast du so viele Antennen auf dem Kopf, dass immer, wenn du dich für etwas entscheiden willst, 3 andere Antennen dir sagen, pass mal auf, das spricht aber dagegen. Das heißt, du hast eine unheimliche Hemmung, etwas umzusetzen. Ich habe vielleicht nur 3 oder 4 Antennen, übrigens er auch. Und wir bekommen Input, ja, das spricht dagegen, das spricht dafür, aber dann machen wir es auch. Und ich glaube heute, deshalb habe ich für mich in der Leadership-Methode auch 3 M's als Erklärung. Mission, du musst einen Plan haben. Mut, was nützt der beste Plan, wenn du es nicht umsetzt? Und drittens mit Moral. Du musst natürlich alles so umsetzen, dass es auch compliant ist. Vor 20 Jahren habe ich immer gesagt, 20% ist Mission, also Papier ist Arbeitsgruppe etc. 80% ist Umsetzung und 100% ist, du musst alles immer moralisch korrekt machen. Heute hat sich das völlig verändert. Heute hast du maximal noch 5% Zeit, um in Arbeitsgruppen etwas vorzubereiten. Heute ist 95% Execution und natürlich auch 100% Moral. So, und deshalb du musst heute schnell sein. Was nützt das, wenn du das beste Produkt hast, aber du kommst nicht frühzeitig an den Markt? Und deshalb sage ich, Geschwindigkeit ist heute ein erfolgsbestimmender Wettbewerbsfaktor. Speed, Speed, Speed. Gerade mit den neuen Technologien, ob das die Digitalisierung ist, ob das Big Data ist, ob das KI ist und. Du kennst diese Themen.
Da wollen wir gleich nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, wie du auf diese Themen guckst. Und ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen an dem Punkt zu sagen, Rüdiger, du bist irgendwie der Gladiator unter den Managern. Also du bist dann quasi nach Airbus, bist du dann zu Daimler gekommen und hast 25 Jahre Daimler gemacht. Nimm uns nochmal da mit. Entschuldigung. Nimm uns nochmal mit quasi, jetzt wollen wir mal so ein bisschen über das Thema Karriere und auch Konzernkarriere sprechen. Weil auch für viele ist das ja ein relevanter Weg und eine Konzernkarriere. Ich bin einer von Tausenden.
Ja.
Wie komme ich da eigentlich durch? Wie komme ich von Daimler, du hast in den 80er Jahren begonnen, bis an die Spitze, 25 Jahre.
Nein, vielleicht muss man etwas früher anfangen. Entschuldige bitte, dass es auch wieder etwas länger ist, aber sonst versteht man das nicht. Ich habe ja mein zweites Studium, habe ich Berufs- und Wirtschaftspädagogik studiert und habe erste Staatsexamen gemacht, war Studienrat einer gewerbebildenden Schule hier in Hamburg und zwar für Flugzeugbau und Automotive. Dann habe ich in der Zeit mich beurlauben lassen oder auf halbe Stunde setzen lassen, habe meine Promotion gemacht und habe festgestellt, dass der Lehrerberuf nicht das ist, was mich erfüllt. Nicht die Schüler. Die Schüler fand ich klasse, aber mit den Lehrern muss ich sagen, wenn du ein Bild aufhängen wolltest, musste das in der großen Gruppe abgestimmt werden. Ich war, glaube ich, viel zu aktiv, um dort meine Leidenschaft ausleben zu können und habe mich dann beurlauben lassen für 6 Jahre erstmal, das geht, und bin dann damals zur MBB gegangen. Aus MBB, Messerschmitt Bölke Blohm, wurde dann ganz schnell DASA, weil Daimler ja dann MBB gekauft hat. Erst habe ich dann Airbus gemacht als Vorstandsassistent und bin dann nach München gekommen, weil wir damals mit Hartmut Meder nicht nur Airbus gemacht haben, sondern wir haben die gesamte deutsche Luftfahrt gemacht, einschließlich Dornier. Und unter anderem war ich dann in München am Standort Otto Brunn. Das ist der klassische Standort, wo Ludwig Bölko mal groß geworden ist. Und eines Tages hatten wir eine Vorstandssitzung. Hartmut Meder kam auf der Vorstandssitzung und sagte, Mensch, jetzt habe ich noch das 17. Werk dazu bekommen, nämlich Otto Brunn. Und ich war damals schon sein Stabschef, auch in München. Und dann sage ich, Mensch, dann gib mir doch das Werk. Das Werk war sehr defizitär, hatte minus 12 Millionen. Und dann habe ich mit meiner frechen Schnauze gesagt, Herr Meder, geben Sie mir doch das Werk. Ich werde das nebenbei in einem Jahr auf plus 12 Millionen machen. So, jetzt kann ich erklären, warum und wie ich das gemacht habe. Das lasse ich jetzt mal weg. Ich habe es tatsächlich geschafft, in einem Jahr auf plus 12 Millionen zu bringen. Und daraufhin hat der damalige Vorstandsvorsitzende Jürgen Schlemp, der später auch Vorstandsvorsitzender von Daimler-Benz wurde, ist er auf mich aufmerksam geworden, hat mich dann zum Direktor für Technologie und Planung gemacht. Vorher bin ich noch Werksleiter geworden von diesem Standort. Und nach einem Jahr, nachdem er schon Daimler-Benz-Vorstand war, rief er mich an und fragte, ob ich nächsten Tag nach Stuttgart kommen könnte. So, dann bin ich nach Stuttgart gekommen und dann hat er erzählt, ob ich bereit wäre, mal 3 Monate undercover zu arbeiten, weil er ist zwar Vorstandsvorsitzender geworden, aber er war eigentlich nur Frühstücksdirektor, weil unter der Holding bei Daimler-Benz gab es die Mercedes-Benz AG, gab es die DASA AG, gab es Debes AG, das waren alles eigenständige AGs, die alle einen eigenen Aufsichtsrat hatten, einen eigenen Vorstand hatten. Und wenn einmal im Monat die Holding, die Konzernvorstandssitzung war und er dann zum Beispiel Helmut Werner, der damals Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz war, gefragt hat, Helmut, kann ich da auch noch Nein sagen? Da sagt er, nein, Jürgen, das geht nicht. Wir haben schon bei uns im Vorstand ist anders entschieden. So, und sein Problem war, dass das eigentlich war Erfrischungsdirektor als Konzernchef und sagte, können Sie sich mal 3 Monate Zeit nehmen und einfach mal durch den Konzern gehen und sagen, was stimmt hier nicht? Und sage ich, aber ich habe ja eine Aufgabe als Direktor für Technologie und Planung bei der DASA. Ja, sagt er, das machen Sie irgendwie so gut wie möglich weiter, aber ich möchte gern von Ihnen wissen, als Externer, was ist hier bei Daimler-Benz nicht in Ordnung? Das habe ich dann gemacht, mit großem Ehrgeiz natürlich, war natürlich auch eine Chance. Dann habe ich nach 3 Monaten eine tolle Präsentation gemacht. Das war übrigens auch eines der vielen Alleinstellungsmerkmale, dass ich immer darauf geachtet habe, Picobello-Präsentationen zu machen. Schnell und Picobello. So, und nach 3 Monaten habe ich ihn angerufen, oder sein Vorzimmer angerufen, ich bin fertig und würde ihn gerne präsentieren. Dann haben wir uns in Brüssel getroffen und haben in Brüssel dann die Präsentation gehalten. Er war total begeistert und hat gesagt, wären Sie bereit, das auch mal meinem Gesamtvorstand vorzustellen? Dafür würde ich eine Sondervorstandssitzung einberufen am Lemmerbuckel. Der Lemmerbuckel ist so der Campus von Daimler-Benz, heute noch. Und dann gab es den 31. August 1996, ein Sonntag. Ich durfte dann dort präsentieren. Und am Ende der Präsentation sagt der Schlemm zu Helmut Werner. Helmut Werner, muss man wissen, war 80% des Gesamtgeschäftes, war Mercedes-Benz, Passenger Cars und Trucks. Und deshalb hat er ihn auch als Ersten gefragt, weil er natürlich auch ein sehr bedeutender Mann im Vorstand war. Und sagte nach meiner Präsentation, Helmut, was hältst du dann von dem Vortrag dieses jungen Mannes? Und sagt er, wer hat recht? Wir haben viel zu viele Hierarchiestufen, wir sind viel zu bürokratisch, alles dauert viel zu lange, eine Langfristplanung, 15 Jahre, macht kein Mensch heute mehr. Ja, sagt er, dann lass uns doch diesen jungen Mann zum Strategiechef machen, ab morgen früh. Aber dann habe ich eine Bitte, wir sollten nicht nur drüber reden, wir müssen auch was verändern. Und wenn wir ihn zum Strategiechef machen, kriegt er gleichzeitig die Aufgabe, jeden Donnerstag jetzt eine außerordentliche Vorstandssitzung zu organisieren, wo wir uns darüber unterhalten, wie wir den Konzern verändern. Mhm. Und damit bin ich über Nacht Strategiechef von Daimler-Benz geworden. Ich konnte dann nur noch meine Frau abends anrufen und sagen, du, pass mal auf, wir ziehen um, wir ziehen nach Stuttgart um. Aber sie hat mitgemacht mit den kleinen Kindern. Die Kinder waren natürlich damals noch ganz klein. Die ersten 3 Monate haben wir im Hotel gelebt. Und dann haben wir uns dort ein Haus gekauft und haben das umgebaut, ein altes Haus im Nordschwarzwald, weil wir uns in Stuttgart gar nicht leisten konnten. So, und dann habe ich jeden Donnerstag eine Vorstandssitzung organisiert und habe dann ein Konzept entwickelt, gemeinsam natürlich mit Jürgen Schlemm, dass wir die AGs auflösen und in die Holding hineinmergen. Und damit sind die Vorstände, die Sprecher der AGs werden dann Konzernvorstand als Head der Divisions. Mhm. Und das Konzept hatten wir dann fertig am 27. Januar 1997. Gab es eine Aufsichtsratssitzung. Damals war Helmer Kopper der Aufsichtsratsvorsitzende. Und so ist dann Jürgen Schlemp alleiniger Vorstandsvorsitzender geworden. Ich bin dann Vorstand, erst stellvertretendes Vorstandsmitglied geworden und dann ein Jahr später Vorstand.
Du willst international durchstarten mit echtem Impact statt nur Theorie? Dann kommt jetzt hier ein Hinweis von unserem Partner, der Kühne Logistik Universität. Und zwar der Master in International Management startet demnächst. Dich erwartet ein englischsprachiges Programm mit Studierenden aus über 50 Ländern, praxisnahe Projekte und datengetriebene Entscheidungsfindung. Das Ganze kombiniert mit echter Führungserfahrung. Du willst in kleinen Gruppen und mit starker Betreuung deine Kompetenzen weiterentwickeln, in die Beratung gehen, in die Industrie oder zu gefragten Startups? Dann solltest du dich jetzt bewerben und deine Zukunft aktiv gestalten. Alle Infos findest du im Link unter den Shownotes. Let's go. Rüdiger, jetzt haben wir von dir erfahren, was es eigentlich bedeutet, quasi erst bei Airbus da die Schritte hochzumachen. Du bist dann in, wie alt warst du ungefähr, als das ganze Thema Daimler losging?
Da war ich 40.
Um die 40, okay. Ja. Also mit 26 Abitur, jetzt sind wir 40, jetzt haben wir Airbus, jetzt sind wir beim Daimler. Du hast bei Daimler ja auch eine beeindruckende Karriere hingelegt. Wir wollen ja auch immer so ein bisschen verstehen, wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, aber wir wollen natürlich auch mit Persönlichkeiten wie dir, die das Management durchlaufen haben, mal verstehen, wie schafft man es, Daimler, du bist da, ich sag mal in Anführungsstrichen, klein eingestiegen und am Ende bist du quasi mit zum Vorstand gekommen. Wie schafft man sich in so einem Konzern und vielleicht auch mit deinen Projekten die Sichtbarkeit zu bekommen und wie hast du es dann geschafft, am Ende mit einer Spitze zu sein?
Ja, ich glaube, die Sichtbarkeit bekommt man dadurch, indem man mit Leidenschaft etwas macht. Diese Leidenschaft, die spüren andere Menschen. Das zweite ist, dass man sein Alleinstellungsmerkmal findet. Denn durch Alleinstellungsmerkmale fällt man auf, weil man Dinge anders macht als vielleicht die Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin eigentlich unter anderem aufgefallen, indem ich immer wieder Aufgaben übernommen habe, von denen ich auch nicht wusste, wie sie zu lösen sind, aber ich habe sie einfach gemacht. Ein Beispiel ist die Werksleitung in Ottobrunn in München, wo ich aus minus 12 Millionen plus 12 Millionen innerhalb eines Jahres gemacht habe. Oder indem ich Vorstandsprotokolle in der Sitzung geschrieben habe. So, wenn die Sitzung zu Ende war, hat jeder sein Protokoll bekommen. Oder indem ich immer Picobello-Präsentationen gemacht habe. Und zwar über Nacht, wenn wir abends eine Sitzung hatten oder ein Problem lösen war, dann war die Präsentation nächsten Morgen fertig. Das sind zum Beispiel so kleine Alleinstellungsmerkmale gewesen. Und dann gab es unter anderem ein Erlebnis, wenn du in einem Großkonzern Karriere machen willst, dann musst du auch regelmäßig an Seminaren teilnehmen. Und da gab es ein Seminar über Restrukturierung und das vorgetragen hat, dem habe ich dann die Frage gestellt, welche praktischen Beispiele er dann nennen könnte und wann er das selbst gemacht hat. Und die Antwort war, er ist Berater, man muss nicht alles selbst gemacht haben. Und das hat mich sehr tief getroffen, da war ich sehr enttäuscht, weil ich mag es einfach nicht, wenn man über Dinge spricht, die man nicht selbst gemacht hat. Und deshalb bin ich zu diesem Seminar nicht mehr hingegangen. Und dieser Berater kannte aber Edzard Reuter. Edzard Reuter war damals noch der Chef von Daimler-Benz. Und dann musste ich dorthin kommen und bin schwer kritisiert worden, wie ich die Berater dort kritisieren könnte. Der Edzard Reuter hat das dann dem Jürgen Schlemp, der damals Vorstandsvorsitzender von der DASA war, der Deutschen Aerospace, gesagt. Und Jürgen Schlemp, der unbedingt Nachfolger werden wollte von Edzard Reuter, hat mich dann zu sich zitiert und hat mich dann auch nochmal in die Gerade stellen wollen. Und dann hat er gefragt, wie das denn abgelaufen ist. Und dann habe ich ihm das erzählt. Dann stand er auf, schlug mit seiner Hand auch auf meine Schulter und sagte, genauso hätte er es auch gemacht. Nur als Beispiel. Und ich bin ja sportlich jeden Tag aktiv, indem ich regelmäßig jogge. Und Joggen ist für mich ein Meditieren. Da denke ich immer nach, was habe ich gemacht, was muss ich noch machen? Und unter anderem habe ich damals den Hinweis bekommen, ich sollte doch in Seminaren häufiger auch selbst auftreten und erzählen, wie man mit jungen Jahren Karriere macht. Und ich kam immer, bekam ich die Frage, ja, gibt es irgendwie einen Blueprint für Karriere? Und ich habe eigentlich immer eine ausweichende Antwort gegeben. Und beim Laufen habe ich dann mal darüber nachgedacht, Mensch, kannst du nicht eine bessere Antwort geben? Und dann habe ich eigentlich festgestellt, und da habe ich mein eigenes Konzept dann entwickelt, eigentlich hat Erfolg etwas mit Leadership zu tun. Und Leadership hat etwas mit Persönlichkeit zu tun. Und zwar eine natürliche Persönlichkeit. Aber wie entsteht das? Und da habe ich mein eigenes Modell entwickelt und habe gesagt, es besteht aus 5 Faktoren. Erstens das Elternhaus. Sag mir, wo du herkommst, dann sage ich dir, wer du bist. Man kann sich von dem Elternhaus nicht lösen. Wir wissen alle und haben die Erfahrung gemacht, als ich zum Beispiel 14-Jähriger habe ich meinen Vater gehasst und die guten Hinweise habe ich alle für bescheuert gehalten. Aber witzigerweise, als ich 30, 32, 33 war, habe ich mich dabei ertappt, dass ich gleich die gleichen Redewendungen benutzt habe. Das zweite große Thema ist die berufliche Sozialisierung, also die Qualifikation. Es ist ein Unterschied, ob du nur 9 Jahre Hauptschule gemacht hast oder anschließend dein Abitur und hast du das Humboldtsche Bildungsideal genossen, ja oder nein, weil das prägt auch die Freunde. Das ist der zweite Baustein für die Persönlichkeit. Der dritte Baustein ist, wer sind deine Vorbilder? Was motiviert dich? Also bei mir, ich habe es vorhin schon gesagt, ist das Werner von Braun gewesen? Ist das Helmut Schmidt gewesen? Ist es Klaus von Donani gewesen? Die haben mich motiviert. Ich habe da nie drüber gesprochen, aber das waren so meine Vorbilder. So wollte ich auch gern werden. Und das vierte sind die Werte, die Haltung. Ja, das hat zwar relativ viel mit dem ersten, mit dem Familien und dem Familiendasein zu tun. Und für mich habe ich festgestellt, du musst klare Werte haben. Wenn du keine Werte hast, hast du keinen Navigator. Wenn du keinen Navigator hast, hast du rasenden Aktionismus. Du musst dich immer wieder auf deine Werte beziehen. Bei mir ist das Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit gewesen, ist das Authentizität gewesen, ist das behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest, predige nicht Wasser und trink selbst Wein, Disziplin und Leidenschaft. Ja? Wenn du keine Leidenschaft hast und andere Menschen nicht begeistern kannst, dann bist du ein Einzelkämpfer und als Einzelkämpfer kannst du heute nichts mehr bewerten. Und der letzte große Punkt sind Erfahrungen. Früher als 16-Jähriger habe ich mich schlapp gelacht, wenn jemand zu mir gesagt hat, als ältere Führungskraft, ja, junger Mann, Sie haben doch keine Erfahrung. Heute weiß ich, Erfahrungen sind sehr, sehr wertvoll. Und wenn du von der Uni kommst, kannst du nicht sofort ein Unternehmen mit 330.000 Menschen führen und, weiß nicht, 50 Milliarden Umsatz, sondern du musst wirklich dich mal in unterschiedlichen Positionen hochgearbeitet haben. Dazu gehört zum Schluss auch mal die Mitarbeiter am Vorstand, bevor du Vorstandsvorsitzender wirst, um einfach mal die Spiele eines Vorstandes kennenzulernen, auch die juristischen Themen, die du drauf haben musst. Und dann, glaube ich, bist du eigentlich ganz gut vorbereitet für so etwas.
Und du sagst ja auch, man kann diese Dinge lernen. Also, und ich glaube schon, auch das arbeiten wir gerade irgendwie sehr, sehr anschaulich durch. Elternhaus bei dir, also von einfachen Verhältnissen, sich daraus so Qualifikationen, den Bildungsweg, Vorbilder. Du bist ja auch, sprechen wir nachher nochmal, Vorbilder für viele junge Menschen. Bei, als du bei uns auf der Bühne warst, hast du quasi deinen eigenen Mentee mitgebracht, den du ja auch, Nuri, über Jahre begleitest. Können wir gleich nochmal machen. Und wenn man über das Thema Leadership spricht, du hast so ein bisschen deinen Stil beschrieben. Du warst dann ja auch das nochmal, du warst dann bei Daimler, das war ein Riesenkonzern, Daimler Chrysler, große Krise, es ist ähnlich wie Bayer Monsanto irgendwie gerade, wo es ja wirklich um die Existenz ging. Du warst dann bei der Deutschen Bahn, auch da warst du ja Krisenmanager. Du warst ja nicht unbedingt in Unternehmen, die jetzt irgendwie von der Technologie profitiert haben, sondern du musstest irgendwie Stuttgart 21 verargumentieren.
Wir haben keine Schönheitscreme hergestellt.
So, ne? Also du bist dann ja wirklich auch in diesem Maschinenraum gewesen, wo es ja heiß hergeht. Wie sieht das in so einem Maschinenraum aus, wenn man quasi, wenn du sagst, Erfolg und Karriere machen möchte und trotzdem wollen wir auch so ein bisschen hier im Podcast durch deine Augen schauen und nochmal, was du eigentlich gesehen hast. Also nimm uns nochmal so ein bisschen mit in so ein Boardroom bei Chrysler, die großen Krisen.
Also du musst wissen, so ein Vorstand setzt sich aus unterschiedlichen Personen zusammen, sowohl von der Mentalität und von der Professionalität als auch von der Anzahl. Ich habe Vorstandssitzungen erlebt mit 13 und 14 Vorständen, als wir die Hochzeit mit Chrysler hatten. Aber ich habe auch Vorstandssitzungen gehabt, wo wir dann nur noch 6 Vorstandskollegen waren in der Zeit, als wir dann nur noch Daimler hießen. Wir haben ja namentlich auch viel durchgemacht von Daimler-Benz über Daimler-Chrysler, dann nur Daimler. Ja, wie sieht's in einem Werksraum aus? Es gibt ja mal eine Geschäftsverteilung. Jeder Vorstand hat ja einen bestimmten Verantwortungsbereich. Und ich war ja immer für die Konzernentwicklung zuständig. Ich habe daneben noch das M&A-Geschäft gemacht, die IT. Ich habe alle Beteiligungen gemacht, waren über 1000 Beteiligungen. Und unter anderem habe ich von 2004 bis 2009 das Greater China-Geschäft aufgebaut, weil wir haben damals nur 25.000 Autos 2004 hergestellt, haben nur 370 Millionen Umsatz gemacht. Als ich 2009 gegangen bin, haben wir 650.000 Autos gemacht und haben 10,9 Milliarden Umsatz gemacht.
Also
da, aber wir haben ein Werk dort gebaut und. Das wird jetzt zu umfangreich, wenn ich das alles erzähle. Aber deine Frage war ja, wie sieht es in so einem Werkraum aus, in so einem Maschinenraum? Dadurch, dass ich für die Konzernentwicklung und damit auch für die Konzernstrategie zuständig war, bin ich dann irgendwann in einem Vier-Augen-Gespräch zu dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche gegangen und habe gesagt, Dieter, das war 2006, wir müssen dringend was mit Chrysler machen, weil wir verbrennen so viel Geld, weil nachdem die beiden Flugzeuge im World Trade Center in New York in die Hochhäuser geflogen sind, hat sich das Konsumentenverhalten völlig verändert. Wir hatten keine Kundenfrequenzierung mehr in den Showroom und dann haben wir jedem Kunden $5,000 mitgegeben, um ein Auto zu kaufen. Wenn wir das Geld wieder eingestellt haben oder weniger gezahlt haben, sind die Kunden weggeblieben. Also haben wir immer wieder finanzielle Anreize geschaffen. Dann irgendwann war der Kunde so verwöhnt, dass er damit nicht mehr zufrieden war. Dann haben wir Tankscheine, Tankgutscheine für ein ganzes Jahr zusätzlich gegeben. Also $5,000.
Das hat nicht funktioniert. Ihr musstet die Kunden bezahlen, dass sie bei euch kaufen.
Genau. So. Und das führte dazu, dass ich den Vorschlag gemacht habe, wir müssen uns trennen. Und das war für Dieter Zetsche eine schwierige Entscheidung, mich in dieser Frage zu unterstützen, weil er ja lange Jahre erfolgreicher Chrysler-Chef war, jetzt Daimler-Benz-Chef. Und dann hat er mir die Frage gestellt, ja, wie willst du das machen? Sag ich, Dieter, das weiß ich nicht, aber ich würde gerne mit einem kleinen Team hier nach USA gehen, nach New York und einfach dort vor Ort, sag mal, mögliche Interessenten kontaktieren und ein Konzept entwickeln. Das habe ich dann gemacht. Ich war dann bis Mai, von November 2006 bis 2007 in USA und habe alle kontaktiert. Ich war bei Henry Kravis, dem Gründer und Chef von KKR. Ich war bei Steven Schwarzman von Blackstone. Ich war bei Cerberus.
Du wolltest einen Deal machen.
Und ich war bei Magna. Und zum Schluss bin ich bei Cerberus hängen geblieben. Und Cerberus hat dann tatsächlich einen Vertrag mit uns am 14. Mai 2007 unterzeichnet, im Werte von 75 Milliarden Chrysler zu übernehmen.
Du hast eben schon gesagt, das ist wahrscheinlich dein größter Deal deiner Karriere, 75 Milliarden.
Das war der größte Deal, weil wenn man so einen Vertrag unterzeichnet, findet ja anschließend nochmal eine Due Diligence statt und dann hat man in der Regel 8 bis 10 Wochen, um dann zum Closing zu kommen. Und wir waren dann am 25. Juli fertig. Wir saßen zusammen im Büro bei Cerberus, im 55. Stockwerk im Park Avenue in New York. Und dann haben wir die Banken gerufen. Es waren 5 Banken, die das Ganze finanziert haben. Und der Sprecher kam von JP Morgan, war Jimmy Lee. Und als er dann reinkam, sagte er: Mr. Cerberus und Dr. Grube, we have to talk about the markets. Wir müssen über die Märkte sprechen. Und dann habe ich gesagt, wir müssen nicht über die Märkte sprechen, wir wollen über das Closing sprechen. Sagt er, ja, wir können unser Commitment, was wir vertraglich eingegangen sind, nicht erfüllen. Wir können die 75 Milliarden nicht finanzieren, sondern nur 70 Milliarden. Ihr müsst uns 5 Milliarden entgegenkommen. So, und daraufhin war ich total verärgert und habe gesagt, ich kenne Gebrauchtwagenhändler, ich kenne Pferdehändler, aber jetzt kenne ich auch noch Banken, die noch viel schlimmer sind. Und habe sie alle rausgeschickt. Nur dann saß ich aber da mit meinen Kollegen und habe gesagt, was machen wir nun? Und der Erste sagte, wir geben nichts. Das ist ein typischer Spruch in Baden-Württemberg, wir geben nichts. Der Zweite hat gesagt, lass uns 80 Millionen entgegenkommen. Sag ich, wie kommst du auf 80? Ja, 8 ist eine Glückzahl in China. Da kannst du auch vergessen. Mein Vorschlag war, wir kommen 1 Milliarde entgegen. Aber das konnte ich auch nicht allein machen. Mittlerweile war es 18 Uhr in New York. Da habe ich gesagt, ich rufe jetzt die Zetscher an. Der ist nicht ans Telefon gegangen. Dann habe ich meinen Finanzchef angerufen. Der hat gesagt, nur du, das ist dein Thema. Also das musst du schon lösen. Dann habe ich zu meinem Team gesagt, pass mal auf, ich habe ja die der Zetscher schon versucht anzurufen, jedermann geht nachts einmal zur Toilette und er hat einen Blackberry und wenn er sieht, dass sein Blackberry das rote blinkende Licht hat, weil ein Anruf verfehlt hat, dann wird er mit Sicherheit abhören, wer ihn angerufen hat. Und so war es auch. Ich habe es gerade ausgesprochen, klingelt das Telefon, die der Zetscher am Telefon. Hallo, hier ist Dieter. Sag ich, Dieter, der Deal ist off. Was? War sofort wach. Und dann habe ich gesagt, wo wir stehen und habe ihm einen Vorschlag gemacht, weil er gefragt hat, ja, was machen wir? Er sagt, Dieter, ich würde um 1 Milliarde entgegenkommen. Und dann hat er mich wirklich durchs Telefon angeschrien, bist du verrückt? Ganz leicht das Fenster aufmachen, das Geld aus dem Fenster schmeißen. Dann habe ich gesagt, nein, wir machen das als nachgeschaltetes Darlehen, als Second Lien mit 12% Verzinsung. Nein, auf keinen Fall. Und dann habe ich im Stehen gerade für mich nachgedacht, wenn ich nach Hause komme und der Deal läuft nicht, dann bin ich weg vom Fenster. Komme ich aber nach Hause und ich habe vielleicht nicht 75 Milliarden, sondern vielleicht 73 oder 72 Milliarden bekommen, ja, dann gibt es vielleicht eine kleine Diskussion, aber ich bin nach wie vor Vorstand. Und dann habe ich einfach zu Dieter gesagt, Dieter, die Verbindung ist so schlecht, ich verstehe dich nicht und habe aufgelegt. Bin zu dem Chef von Cerberus gegangen, Mr. Feinberg, habe gesagt, Mr. Feinberg, ich brauche von euch 500 Millionen. Und da sagte er, das kann er ohne sein Investmentboard nicht entscheiden. Er braucht dafür mindestens 6 Stunden. Dann habe ich gesagt, dann ruf es ein. Dann haben 10 Uhr abends sein Investmentboard angerufen. Nächsten Morgen um 4 Uhr sagte er, 500 Millionen kann er geben. Ich habe gesagt, okay, dann gebe ich 1,5 Milliarden. Hatten wir 2 Milliarden. Und dann haben wir die Banken nächsten Morgen zurückgerufen. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir können euch nicht 5 Milliarden geben, aber 2 Milliarden. Und dann sagte der Jimmy Lee, aber er braucht mindestens 3 Milliarden. Dann habe ich gesagt, jetzt hast du den größten Fehler deines Lebens gemacht, weil gestern wolltest du 5 haben, wir bieten dir 2 und du bist mit 3 einverstanden. Sag ich, wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Ich sage, ich mache jetzt Folgendes, ich fliege jetzt nach Deutschland und in 2 Tagen bin ich wieder da. Und zwar, ich miete mir ein Privatflugzeug in Teterboro, das ist ein kleiner Flughafen neben John F. Kennedy, da kannst du Geschäftsreiseflugzeuge mieten. Ich dorthin mich nach Deutschland fliegen lassen. Nächsten Morgen wollte ich eigentlich in die Firma, konnte ich aber nicht, weil ich um 8 Uhr morgens, ich saß noch im Pyjama zu Hause am Schreibtisch, ein Steuerproblem in Kanada hatte, weil Kanada war natürlich auch für Chrysler ein sehr wichtiger Markt. Und das hatte ich bis abends um 8 Uhr nicht gelöst, hatte aber mit den Kollegen in den USA alles besprochen und habe dann die Piloten angerufen und habe gesagt, können wir noch zurückfliegen? Nachdem die Piloten erst gesagt haben, oh, wird schwierig, habe ich gesagt, nee, wir müssen zurück. Dann sind wir zurückgeflogen und habe ich aus dem Flugzeug, Sherman Sterling war damals unser Wirtschaftsrechtsanwalt, gesagt, pass mal auf, morgen früh um 7 Uhr alle bei Sherman Sterling im Büro in New York und wir closen. Tatsächlich um 7 Uhr waren alle da, wir haben geclosed und um 11 Uhr hatten wir die 1. Milliarde von einer Bank, die gar nicht mehr dabei ist, Jerome Burns, und um 13 Uhr hatten wir 73 Milliarden bei uns auf dem Konto. Das war wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge, weil man muss wissen, das war ein Freitag. Montag hat alles nicht mehr funktioniert, weil die Investmentbanker dann alle im Urlaub sind. Und anschließend kommen die Verhandlungen mit den Gewerkschaften, mit der UAW. Dann läuft in der Automobilbranche in den USA gar nichts mehr. Nur dass das wirklich wie ich schon gesagt habe, ein Ritt auf der Rasierklinge in letzter Minute war. Und damit, das kann ich nur sagen, mich hat nie wieder jemand angesprochen, auch im Vorstand nicht, dass kleiner, geringer Betrag von der ursprünglichen Summe abwich, wie es im Vertrag vereinbart war. Aber da sieht man, man muss zum Schluss, wenn man erfolgreich sein will, auch den Mut zum Risiko haben, aber das Risiko auch manageable machen. Man muss das Risiko auch managen. Und man muss häufig, und das ist sicherlich auch, glaube ich, bei mir einer der Erfolgsfaktoren. Ich habe immer Aufgaben übernommen, die andere nicht nehmen wollten und habe gesagt, ich mache es, ohne zu wissen am Anfang, wie ich es machen kann. Aber wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann findet man auch Lösungen. Und ich habe von meiner Großmutter gelernt, wenn dir nichts einfällt, dann schlaf eine Nacht drüber. Und wenn du am nächsten Tag auch noch keine Lösung hast, nimm auch durchaus mal zwei Nächte.
Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja wirklich Teil deutscher Industriegeschichte. Also das sind ja wirklich die großen Deals auch. Und hast du für dich, du hast gesagt, Mut zu Risiko, hast du für dich einen Prozess entwickelt, wie du Entscheidungen triffst? Bist du ein Bauchtyp, bist du ein Kopftyp?
Also ich glaube, man muss alles sein. Man muss, der gute Mix macht das zum Schluss. Natürlich wirst du immer, wenn du vor eine Aufgabe gestellt wirst, musst du zunächst analytisch daran gehen. Aber zum Schluss darfst du auch dein Gefühl nicht völlig unterdrücken. Und das, was ganz wichtig ist, du wirst in der Regel die großen Probleme nie alleine lösen können. Du musst eigentlich, wenn du ein Thema übernimmst, dir immer ein Team zusammenstellen, die kritisch sind, die dich auch kritisieren, weil man macht selbst auch Fehler. Und mit einem guten Team und nicht als Einzelkämpfer, sondern einem guten Team findest du immer eine gute Lösung, weil jeder trägt zur Lösung bei und gemeinsam wird die Umsetzung gemacht. Deshalb glaube ich, zum Schluss ist es immer eine Teamleistung, aber du bist der Redelsführer, sag ich mal, der das Team führt und du musst alle mitnehmen und du musst alle motivieren, dass sie auch den Druck spüren, dass eine Lösung gefunden werden muss.
Aus welchem Fehler hast du Mannschaftskapitän. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
Wenn ich Dinge ganz schnell alleine entschieden habe, sondern selbst bei Themen, von denen du glaubst, dass sie richtig sind, ist es immer ganz gut, wenn du mal einen kritischen Geist mit einbeziehst, um dann wirklich auch Dinge abzuwägen. Ich habe immer festgestellt, wenn ich jemanden mit einbezogen habe, ist das Ergebnis deutlich besser gewesen, als wenn ich es alleine durchgesetzt hätte.
Und welche Rolle spielt bei Entscheidung und Team das Thema Geschwindigkeit?
Geschwindigkeit ist, habe ich vorhin ja schon mal gesagt, ein erfolgsbestimmender Wettbewerbsfaktor. Du hast heute nicht mehr die Zeit, um alles stundenlang durchzuspielen. Du musst relativ schnell entscheiden. Du musst auch parallel entscheiden. Aber wenn du die Möglichkeit hast, deine Vorstandskollegen mit einzubeziehen oder den Fachvorstand mit einzubeziehen, dann sollte man sich diese Zeit nehmen. Zum Schluss ist Geschwindigkeit zwar entscheidend, aber die Qualität darf dabei nicht völlig außer Betracht gelassen werden.
Weil ich glaube, alle, die jetzt zuhören und inklusive mir, wir sind ja alle nicht in der Position oder waren es zumindest auch nicht, an irgendeinem DAX-Vorstand im Vorstand zu sitzen. Und das, was du aus dem Maschinenraum berichtest, ist ja, wenn ich mir das vorstellen dürfte, dann ist deine Kernaufgabe ja in kürzester Zeit signifikante Entscheidungen zu treffen. Du hast gesagt, ich habe morgens um 8 das Steuerproblem aus Kanada und ich habe bis abends um 8 die 4,5 Milliarden nicht gelöst. Das heißt,
aber da habe ich das Team dann beauftragt. Wir hatten das strukturiert tagsüber und wir hatten es zwar nicht gelöst, aber wir hatten Lösungsoptionen durchspielt und dann habe ich die Aufgabe an das Team übergeben mit dem Ziel, dass es bis morgen früh gelöst war. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich kann das Team jetzt alleine lassen, da hätte ich auch keinen Beitrag mehr leisten können, weil jetzt waren die Fachleute gefragt. Und wir wissen alle, Steuerthemen sind extremst komplex und dann noch nicht in unserem Heimatland, da ist man auf Experten angewiesen.
Jetzt haben wir die Ära Daimler kurz zusammengefasst. Ich würde die Ära Deutsche Bahn auch gar nicht so lange tief ins Detail gehen, aber du bist dann ja später nach Daimler bist du zur Deutschen Bahn gegangen. Du warst da auch Vorstandsvorsitzender. Du hast große Projekte Stuttgart 21, auch wieder Milliarden Infrastrukturprojekte geleitet. Und auch da warst du ja auch wieder Krisenmanager. Und du bist ja vor allem aber auch wieder da, finde ich das interessant und bemerkenswert. Du hattest ja auch häufig Positionen mit einer großen Schnittstelle zur Politik hin. Und wie funktioniert das?
Ja, das ist dann ein weiterer Stakeholder, wie man es so schön sagt. Mir hat die Aufgabe bei der Deutschen Bahn wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe mich damit auch überhaupt nicht belastet, weil ich finde, dass die Kritik, die häufig von den Kunden kam, auch angebracht war. Also ein typisches Beispiel, als ich die ersten Wochen bei der Bahn war und ich wahnsinnig erstaunt war, wie viel E-Mails und Briefe und Post man als Bahnchef bekommt, habe ich diese Post, weil sie kaum noch zu bewältigen war, ich konnte es gar nicht alles allein lesen, habe ich gesagt, ich möchte 3 Häufchen jeden Tag haben, nämlich die netten Briefe, die Briefe, wo ich sage, die sind so halbnett, und dann die Hardcore-Briefe. Und da ist mir aufgefallen, dass Kunden häufig Briefe bekommen, die 3., 4. Antwort, aber die Textbausteine nur ausgetauscht werden. Das ist der gleiche Inhalt, nur Textbaustein 1 ist mal Textbaustein 6 und irgendwann umgedreht. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Da würde ich mich als Kunde auch verarscht fühlen. Und habe dann angeregt, wir rufen die Kunden auch an. Mhm. Und dann haben die Mitarbeiter mir erzählt, ja, das geht nicht, das kann man nicht bewerkstelligen. Da sage ich, okay, dann mache ich euch das vor und habe gesagt, ich möchte aus dem Hardcore-Stapel jeden Tag 6, je nachdem wie viel Zeit ich hatte, bis 8 mir rausziehen, dem Zufallsprinzip unterlegen, und die rufe ich selbst an. Und das habe ich auch gemacht. Und die Leute sind immer total erstaunt gewesen, dass der Vorstandsvorsitzende, ich habe immer darauf geachtet, dass mich nicht das Vorzimmer durchgestellt hat, sondern ich habe einfach ganz kleinlaut angerufen, guten Tag, mein Name ist Rüdiger Gube, ich komme von der Deutschen Bahn, Sie haben mir einen Brief geschrieben und ich möchte gern mit Ihnen darüber reden. Eines Tages zog ich einen Brief von Heidi Klum. Ich war so aufgeregt, dass ich jetzt bei Heidi Klum anrufen kann und habe gar nicht den Brief ganz bis zum Schluss gelesen, weil dort hatte nämlich der Vater Günther Klum unterzeichnet. Ich habe da angerufen, der Vater war auch sofort am Telefon. Und zwar, was war passiert? Er kam aus New York mit dem Flieger, war eine Stunde zu früh bei schönstem Wetter und stieg sofort in den Zug, um nach Köln zu fahren. Als er in Köln ausstieg, kam ein Schaffner, auch gut gelaunt, weil das Wetter war schön. Und da sagte er, die Fahrkarten bitte. Er zog seinen Fahrschein raus und sagt der Schaffner, 140 Euro müssen Sie nachzahlen. Weil er hatte ein Fly-and-Ride-Ticket und der war natürlich an eine Zeit gebunden. Und da er eine Stunde früher geflogen ist, war er zu früh. Das war seine Beschwerde. Und da habe ich gesagt, erstens hat er mich beschimpft und hat gesagt, das kann nicht sein, dass sich der Vorstandsvorsitzende persönlich anruft. Sie werden ja nicht mal durchgestellt durch das Vorzimmer. Nein, sag ich, das mache ich ganz bewusst. Und das wollte er nicht glauben und sagte, das ist der dümmste Marketing-Gag, den die Deutsche Bahn sich hat einfallen lassen. Und dann habe ich gesagt, nein, Herr Klum, das stimmt, ich bin es wirklich. Ja, wo sind Sie geboren? Wann sind Sie geboren? Hat mich also fast wie staccato-mäßig eine kleine abitursmündliche Prüfung gemacht. Und dann sagte er, oh, ich glaube, Sie sind das. So, und dann wollte er, ja, sagt er, vergessen Sie alles, ich bezahle das. Nein, sagt er, ich bin genau wie Sie der Meinung, das müssen Sie nicht bezahlen, weil ich auch verärgert gewesen wäre. Ja, sagt er, aber Sie können doch die nächste Fernsehshow meiner Tochter sponsern. Sag ich, ja, da habe ich ein Problem mit, weil öffentliche Mittel und das ist im Budget so nicht vorgesehen. Sag ich, aber ich mache Folgendes, ich biete Ihnen einen Waggon an, ein ICE von Köln nach Berlin, aber unter einer Bedingung, und ich habe gedacht, ich nehme ihn auf die Schippe, hat er gar nicht gemerkt, unter einer Bedingung, dass Sie die Bademoden, Modenschau machen. Und tatsächlich 4 Wochen später hat tatsächlich in einem Zug eine Modenschau stattgefunden, Bademodenschau. Da hat er mich wieder angerufen und sich beschwert, dass ich nicht teilgenommen habe und B, in Berlin am Bahnhof kein roter Teppich ausgelegt wird. Seitdem bin ich Freund von Heidi Klum und von ihrem Vater Günther. Also solche netten Erlebnisse gibt es auch. Ich glaube, was ganz wichtig ist, vormachen. Ja. Und man muss konsequent sein und man braucht seinen persönlichen Navigator. Das sind die Werte. Ich bin ja Bahnchef geworden, weil es eine Datenaffäre gab. Und als ich ein Tag da war, am 1. Mai, 1. Mai ist ja eigentlich so ein Feiertag, ich habe aber gesagt, das geht gegen meine Arbeitsethik. Viele bei der Bahn müssen am 1. Mai auch arbeiten, also ich arbeite auch. Und wir haben am ersten Tag mal mit dem Team einen 100-Tage-Plan ausgearbeitet. Und als ich abends um 17 Uhr nach Stuttgart musste, erreichte mich eine Nachricht, dass in Berlin eine S-Bahn entgleist ist. Und so die Sache war aufgearbeitet und festgestellt, dass Führungskräfte das ignoriert haben, dass Haarrisse waren an einem Rad. Daraufhin habe ich sofort den Vorstand entlassen. dieser S-Bahn Berlin, Sie müssen wissen, die S-Bahn Berlin hat immerhin 3.800 Mitarbeiter, ist größer als die Schweizer Eisenbahn, mit 128 Millionen Reisenden pro Jahr. Und dann wurde ich ja mit der Datenaffäre konfrontiert und musste auch in der ersten Woche fast den gesamten Vorstand auswechseln. Das habe ich dann gemacht, sehr konsequent, habe neue Vorstände eingesetzt. Und dann nach 100 Tagen habe ich die Führungskräfte eingeladen. Ich habe mich natürlich am Anfang vorgestellt, nach 100 Tagen wollte ich aber so meine Erfahrung mal mit. Und da hatte man mir eine Rede vorbereitet und dann habe ich gesagt, wenn ich diese Rede halte vor den Führungskräften, dann sagen die alle, der hat es nicht verstanden. Jetzt gab es aber eine kritische Führungskraft, die kam zu mir ein paar Tage vorher und sagte, Herr Grube, wissen Sie eigentlich, was man hinter Ihrem Rücken erzählt? Das war der Chef von Station und Service. Und da habe ich gesagt, nein. Er sagte, man sagt, packst du vor dem oder nach dem Termin mit Grube deinen Koffer? Und das ist ja ein Image, was man nicht haben will. So, und dann bin ich auf die Bühne gegangen und ich wusste, ich kann diese Rede nicht halten, die man mir vorbereitet hat. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ich habe hier eine wunderschön vorbereitete Rede, aber diese Rede kann ich nicht halten, weil sie spiegelt nicht die reale Welt wider. Die Welt ist viel kritischer im Moment als das, was hier auf dem Papier steht. Und dann habe ich das Erlebnis erzählt, dass eine Führungskraft, dessen Name ich nicht sage, 3 Tage vor mir war. Ich habe das Beispiel erzählt und habe gesagt, deshalb mache ich jetzt folgenden Vorschlag. Ich halte keine Rede, sondern wir diskutieren mal, was hier eigentlich falsch läuft. Und ich möchte gern 20 Leute haben aus dem Kreis, mit denen ich mich in einer Woche treffe, um das mal in die Tiefe auszuarbeiten. Das haben wir dann gemacht, eine Woche später. Man muss seine Versprechen auch haargenau einhalten, weil man wird kontrolliert. Dann haben wir zusammengesessen, die haben sich wirklich 3 bis 4 Stunden ausgekotzt, haben die ganze Vergangenheit, Sie wissen, Datenaffäre, der Börsengang war geplant und. Sie haben sich beschwert, dass sie nicht genügend Zeit hatten, Trauerarbeit und. Und dann habe ich gesagt, nach den 4 Stunden, jetzt haben wir uns mal richtig den Finger in den Hals gestellt und nur die kritischen Dinge geäußert. Lasst uns doch jetzt die Etage wechseln. Meine Etage war in der 25. im Bahntower. Wir sind in die 26. gegangen. Das ist unsere VIP-Etage gewesen. Hab eine bayerische Brotzeit decken lassen. Hab gesagt, und jetzt machst du genau umgedreht. Jetzt reden wir, was wir besser machen wollen. Und das war die viel bessere Session, weil die haben gesprüht und waren begeistert. Und dann sind wir 14 Tage später wieder in die große Führungskräfteveranstaltung zurückgegangen und nicht ich habe vorgetragen, sondern die Vertreter der 20 und haben ein Programm aufgestellt, wo wollen wir in 2020 sein? Und das haben wir dann mit dem gesamten Team, mit den gesamten Führungskräften gemeinsam ausgearbeitet und haben dann eine Strategie entwickelt, DB 2020. Und die haben wir auch dann wirklich intensiv bearbeitet und auch versucht umzusetzen.
Was ich ganz stark gerade von dir lerne, also egal ob es Daimler oder Deutsche Bahn ist, A, hast du nie den Konflikt gescheut? Du warst ja auch immer in Situationen, wo viel Krise und viel dabei war.
B, ich bin aus dem Maschinenraum nie rausgekommen.
Du bist nie rausgekommen. B, hast du aber nie den Blick auch für, ich sag mal, die kleinen Leute verloren. Also was dann auch das Team ist. Mhm. Ne? Und die Leute wieder mit einbinden, mit ins Gespräch zu kommen und nicht zu sagen, oh, ich mache jetzt hier Schluss, weil...
Weil du befindest dich ganz egal, in welchem Unternehmen. Ob das bei Daimler ist, ob das bei der Bahn ist, ob das bei Airbus ist. Du bist in einer Dauertransformation. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch nie aus dem Maschinenraum rausgekommen. Aber wichtig ist, um diese Transformationsherausforderung zu managen, musst du eine Beziehung zu Menschen aufbauen. Ich mache das mal einem ganz einfachen Beispiel. Mein erster Tag bei der Deutschen Bahn kam ich rein im Bahntower, Potsdamer Platz, und dann kamen mit einmal Sicherheitsleute und scheuten alle Leute vom Aufzug weg, so nach dem Motto, der Vorstandsvorsitzende kommt. Da habe ich gesagt, was machen Sie denn hier? Ja, Ihr Vorgänger ist immer alleine gefahren. Sag ich, bitte stellen Sie das sofort ab. Ich möchte gern, dass ich mich genauso anstelle wie jeder andere. Und von diesem Tag an bin ich jeden Morgen, wenn ich reingekommen bin, bin ich zuerst an den Schalter, an den Empfangsschalter gegangen, habe die Mitarbeiter mit dem Handschlag begrüßt, habe Augenblick mit denen gesprochen, bin dann ganz normal wie der andere mit dem Fahrstuhl. Was meinen Sie, wie schnell sich so etwas rumspricht? Oder mein erster Tag bei Daimler, da hat man mich angerufen. Ich war in meiner Limousine auf dem Weg von Stuttgart nach von München nach Stuttgart. Ich war damals ja in München. Und dann sagten sie, ja bitte Parkhaus 1, Ihr Name steht dort schon. Parkplatz 1 in der Tiefgarage. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, bitte nehmen Sie das Schild ab. das ist Steinzeit, das ist nicht mehr die Zeit, in der wir leben. Warum sage ich das? Du musst einfach für die Menschen ein Vorbild sein. Vorbild, Vorbild. Und du musst kommunizieren, du musst mit den Leuten reden. Und du musst mit den Vorständen natürlich anders reden als mit Menschen, die vielleicht in der Bahn den Service oder die Ticket kontrollieren. Aber du musst einfach eine Beziehung zu Menschen aufbauen. Wenn du keine Beziehung zu Menschen aufbaust, wirst du die Herausforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, nicht mehr geregelt bekommen. Weil du wirst als Einzelkämpfer heute keinen Fortschritt haben. Du musst im Team arbeiten. Team ist heute die 100.000-Dollar-Antwort.
Wahrscheinlich die 1 Million oder die 75 Milliarden-Antwort auf das, was auch ein bisschen zu uns kommt. Und das ist ja auch so ein bisschen der Ausblick. Wir bewegen uns ja schon Richtung Ende und ich glaube, die Parallelen und die Geschichten und Anekdoten dazu. Ich habe noch eine Frage, ein Thema, was mir bei dir schon seit den Dinners aufgefallen ist und was, glaube ich, auch viele beschäftigt. Wie schaffst du es, dieses Netzwerk aufzubauen und auch dieses Netzwerk zu pflegen?
Ich glaube, das ist gar nicht geplant gewesen, sondern wenn du Interesse an Menschen hast, dann verabschiedest du dich nicht nur, sondern dann fängt man auch an und tauscht zum Beispiel Adressen aus. Damit fängt das ja an. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich zu den Menschen, die ich kennenlerne, auch eine persönliche Beziehung aufbaue. Und dann bekommt man zum Beispiel auch die persönliche Handynummer. So, und damit habe ich über die ganzen Jahre wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, auch in der Politik. Du hast ja auch das Thema Politik angesprochen. Und ich habe mich immer bemüht, mit meinen Gesprächspartnern wirklich eine gute Atmosphäre aufzubauen. Ich glaube, das ist auch eine Kunst, die man, wenn man erfolgreich führen will, muss man immer in den Gremien, die man führt, erstmal eine Atmosphäre aufbauen, damit Arbeiten und das Zusammensein überhaupt Spaß macht. Das ist für mich, das spüre ich auch irgendwie in den Fingern. Stimmt die Atmosphäre nicht? Sind die Leute willig, mit einem motiviert zu arbeiten? Und ich glaube, das ist heute etwas ganz Entscheidendes. Da kommen dann auch die persönlichen Werte, dein persönlicher Navigator. Und wenn du dir immer wieder bewusst machst, wo du herkommst, ich habe mir immer wieder im Leben bewusst gemacht, ich hätte genauso gut auch Obdachloser werden können. Aber ich hatte das Glück und ich hatte die Kraft und die Energie, die einem ja von zu Hause auch mitgegeben wird, dass ich diese Leidenschaft für etwas entwickeln konnte und das dann auch umgesetzt habe. Und viele haben ja auch tolle Konzepte, aber sie kommen nicht in die Umsetzungsphase. Und ich habe es so besonders geschätzt, dass ich das Konzept erarbeiten konnte, aber ich hatte auch die Kraft, die Leidenschaft und die Gesundheit, dass ich das dann auch umsetzen konnte. Und da, ich sag mal, das Gesundheitsthema ist eins, dazu gehört zum Beispiel Sport, regelmäßiger Ausgleich, gesunde Ernährung. Aber diese Menschenfreundlichkeit oder dieses Menschenfängerhaftes, ja, was mich auch bei anderen Menschen immer begeistert, das ist heute eine ganz wesentliche Voraussetzung. Und deshalb liegen mir auch das soziale Engagement so wahnsinnig wichtig.
Das wollte ich gerade nennen, weil auf der einen Seite, ich würde sagen, wir beide haben mal über den Begriff Work-Life-Balance diskutiert. Ich bin kein Fan davon, du ja auch nicht, weil du sagst ja, man muss fleißig sein. Und ich habe das in anderen Podcasts gehört, anstatt sich irgendwie abends alleine hinzusetzen und einen Rotwein aufzumachen, hast du gesagt, die Zeit kann ich auch nutzen und setze mich nochmal ins Büro. Und es ist für mich keine Arbeit, sondern ich mache das irgendwie gerne. Kommen wir auch wieder zu dem Thema Leidenschaft. Und du hast eben das Soziale angesprochen, weil ich glaube, was ist dein Ausgleich, was ist dein Umfeld, wie holst du dir auch neben diesem ganzen Business und Deals und Management, du hast ja noch eine ganz andere Seite. Also das eine ist ja Nuri, der irgendwie dabei war auf dem Event. Du hast eben gesagt, du bist ja auch sozial nach wie vor sehr engagiert. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, warum und was genau machst du da? Was ist das, deine Art von Ausgleich? Ist es deine Art von Zurückgeben?
Als ich die erste Woche Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn war, war noch ein Termin bei mir im Kalender von meinem Vorgänger. Und zwar ein Termin mit den Bahnhofs, mit den Vertretern der Bahnhofsmission. Und die Bahnhofsmission haben mir vorgetragen, dass mein Vorgänger die Bahnhofsmission abschaffen wollte in den Bahnhöfen, weil dadurch natürlich die Obdachlosen angezogen werden, weil es eine warme Mahlzeit gibt und. Und nach diesem Gespräch habe ich ganz klar zu den Vertretern gesagt, wenn es die Bahnhofsmission nicht gäbe, müsste man sie erfinden, weil es eine der wenigen ökumenischen Einrichtungen. Und deshalb bin ich ein Fan der Bahnhofsmission geworden und habe es immer sehr unterstützt. Dann bin ich aber bei den ersten Besuchen, insbesondere in Berlin an den Bahnhöfen, war ich erschrocken, wie viele teilweise Kinder und Jugendliche sich an Bahnhöfen rumschleppen und schon in der Obdachlosigkeit sich befinden. Es gibt in Deutschland 38.000 registrierte Kinder, die obdachlos sind. Jetzt habe ich von der Dunkelziffer noch gar nicht gesprochen. Die ist mindestens noch mal so groß. Das sind die sogenannten Sofahopper, die eine Nacht hier schlafen, eine Nacht beim anderen Freund und dann jede Nacht in einem anderen Zuhause sind. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich einen Beitrag leisten. Und wir haben die Offroad Kids Stiftung. Das ist die einzige Stiftung in Deutschland, die nicht föderalistisch, sondern bundesweit organisiert ist. Das ist eine Stiftung, um die Obdachlosigkeit bei Kindern und Jugendlichen zu minimieren, abzubauen und Lösungen zu schaffen für diese Kinder. Das mache ich jetzt seit 16 Jahren, bin ich Schirmherr und Kuratoriumsvorsitzender. Das gibt mir wahnsinnig viel. Das habe ich auch in der aktiven Zeit, als ich noch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn mache. Und darum habe ich gebeten, als ich 2017 bei der Bahn ausgeschieden bin, dass ich das weitermachen kann. Das mache ich bis heute. Wir haben mittlerweile 57 Mitarbeiter. Wir sammeln jedes Jahr 5,7 Millionen ein. Wir haben 6 Streetworker-Stationen in Deutschland aufgebaut. Eine in Berlin am Bahnhof, eine in Hamburg am Bahnhof, in Frankfurt, Köln, Dortmund und München. Und wir haben in den letzten 3 Jahren 10.000 junge Menschen aus der Obdachlosigkeit wieder herausgeholt, in die Gesellschaft integriert und in 2018, 19 hier in Hamburg, in Harburg, im Phoenixviertel ein altes Haus gemietet, 20 Zimmer, die heute bewirtschaftet werden vom Roten Kreuz. Wir haben eine Partnerschaft dort gemacht und 20 Zimmer eingerichtet mit Hundekörben. Und da haben wir in einem Jahr, das muss man sich vorstellen, 4.000 Übernachtungen von Obdachlosen mit Hunden, weil Obdachlose mit Hunden kommen sonst in kein anderes Heim hinein. Dort sammeln wir jedes Jahr 330.000 Euro ein. Ich habe einen Freund in Berlin, der immer ein Drittel jedes Jahr dazu gibt und die anderen 220.000 Euro sammeln wir ein. Und dann bin ich noch bei der Deutschen Nationalstiftung Vorsitzender im Kuratorium. Das ist eine Stiftung, die Willy Brandt und Helmut Schmidt mal ins Leben gerufen haben, ganz besonders Helmut Schmidt. Da geht es um die deutsche Identität in einem integrierten Europa, um den Begriff Nation, was ja zunehmend wichtiger wird. Und last but not least bin ich seit 2019 auch Stiftungsratsvorsitzender der Semperoper in Dresden, die bekannteste und auch die erfolgreichste Oper, die wir in Europa haben mittlerweile. Wir haben eine Auslastung jeden Tag von 98,6%. Das macht wahnsinnig viel.
Da kennt ihr mal die Zahlen.
Macht wahnsinnig viel Spaß und ich leiste damit auch einen wichtigen Beitrag, ich sag mal, in Sachsen, also oder in den östlichen Bundesländern. Und da ich als Hamburger, waschechter Hamburger, natürlich auch mal so ein bisschen das Gefühl habe, warum engagierst du dich in Dresden und nicht in Hamburg, habe ich eine Stiftungspartnerschaft mit der Hamburgischen Staatsoper vor 2 Jahren gegründet und auch mit der mit den Philharmonikern, mit der Leishalle hier in Hamburg.
Wahnsinn. Also ich glaube auch da wieder die soziale Verantwortung. Und ich würde auch sagen, das kommt wieder ein Teil davon deines Elternhauses. Rüdiger, wir bewegen uns zum Ende und wenn ich unser Gespräch mal zusammenfassen müsste und dürfte, und ich glaube auch, was mich an dir fasziniert, ist zu sagen, einmal diese Klarheit in diesen 5 Bereichen, die dich und dein Leadership quasi definieren, also dein Elternhaus. Dafür können wir alle nichts, aber trotzdem hast du ja auch gezeigt, auch wenn du nichts dafür kannst, kannst du trotzdem in den Handlungsspielraum kommen. Du bist nicht Opfer, sondern du kannst immer noch machen und du musst diese Tools quasi selber lernen. Du musst fleißig sein, du musst nicht der beste in Mathe sein. Ich war es auch nicht, du warst es auch nicht.
Ich glaube, man muss zu Hause Vorbilder haben. Ich glaube, wenn ich das noch abschließend sagen darf, ich bin, witzigerweise war ich auch 10 Jahre von der Schule gekommen. Und dann sagt ja meine Mutter zu mir, du sagst sie, das Geld ist aus, wir haben nichts mehr. Aber ich habe noch alte Brötchen und ich habe noch eine D-Mark. Geh zum Schlachter und hol für eine D-Mark Hack, dann machen wir Buletten draus. Denn alte Brötchen haben wir, die weichen wir ein. Und das heißt, was will ich damit sagen? Meine Mutter hat mir immer vorgelebt, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt immer Lösung. Und meine Großmutter hat mir beigebracht, und wenn die Lösung, jetzt wiederhole ich mich, nicht hast, dann schlaf eine Nacht und notfalls auch 2 oder 3 Nächte. Aber es wird dir, wenn du willst, wenn du eine Lösung willst. Und deshalb gibt es für mich 2 entscheidende Sätze. Siegen beginnt im Kopf und Erfolg ist kein Schicksal. Und geht nicht, gibt's nicht.
Geht nicht, gibt's nicht. Dann hast du gesagt, als 2. ist das Thema Qualifikation. auch da den zweiten Bildungsweg zu nehmen und nicht aufhören, im Leben zufrieden zu sein. Auch heute, wir haben eben gesprochen, Technologie entwickelt sich weiter, KI, was da alles passiert, ServiceNow. Also du bist ja auch immer noch am Puls der Zeit,
ja, muss man dazu sagen. Ja, wobei, du hast recht. Man muss natürlich auch zufrieden sein. Also ich bin ein sehr zufriedener Mensch und ich kneife manchmal in meinen Oberschenkel, weil ich oft gefragt werde, wie geht's Ihnen? Dann sage ich, sehr gut. Und dann kneife ich gedanklich in den Oberschenkel und sage, mir geht's so gut, wenn ich mich beschwere, müsste der liebe Gott mich bestrafen. Aber ich weiß, es geht mir darum, dass man sich als erfolgreicher Manager oder auch ganz normal als Hauptabteilungsleiter, wenn man Verantwortung übernommen bekommen hat und dass man das Privileg hat, dass man andere Menschen führen darf oder gemeinsam eine Führungsaufgabe in einem Team übernommen hat, dann darf man nie so arrogant sein, dass man glaubt, man macht alles richtig. Man muss sich immer wieder selbst auch in Frage stellen, nicht unsicher werden, aber sich immer wieder die Frage stellen, was kann ich besser machen, wo habe ich Fehler gemacht? Und Markus Singles, CEO von XPRIZE, hat es mal sehr schön gesagt, der hat gesagt, Uber yourself or you will get Kodacted. Denn Kodak zum Beispiel 2010 hat noch 100.000 Mitarbeiter gehabt, war sehr erfolgreich, war dann aber sehr arrogant, hat Instagram ignoriert und hat damit den Übergang von der analogen zur digitalen Welt verschlafen und damit sind sie in den Konkurs gegangen. Und diese Arroganz, die darf man nicht haben und deshalb muss man sich selbst und das Geschäftssystem und das Geschäftsmodell selbst immer wieder kritisch hinterfragen, denn das Schlimmste ist, wenn es von Wettbewerb kaputt gemacht wird, dann mache ich es lieber selbst kaputt und erfinde mich neu. Und heute, ich habe ja es gesagt, befinden wir uns in einer Dauertransformation. Der Wandel ist heute eine ständige Aufgabe.
Das zum Thema Qualifikation. Dann habe ich von dir mitgenommen, das ist eben nochmal unterstrichen, das Thema Vorbilder. Deswegen sind wir auch hier, deswegen möchten wir mit Cheftreff auch Vorbildern wie dir eine Bühne geben, damit wir mehr junge Menschen inspirieren und dass du die auch suchen kannst und sagst, es muss nicht das eine sein, bei dir war es Helmut Schmidt und ein paar andere dabei. Also wo kann man sich da quasi wieder was rausgreifen? Das vierte ist das eigene Navigationssystem an Werte und Haltung.
Ja.
Worauf kommt es eigentlich an?
Du musst dich jeden Tag wieder justieren.
Wie kann ich mich kalibrieren? Wie kann ich irgendwie wieder das Segel einstellen, auch wenn mal der Sturm kommt?
Und ich sage mal, eine Führungskraft, insbesondere je höher du bist, wenn dich nachts jemand wachrüttelt und sagt, hey, was sind deine Werte? Musst du die sofort runterbeten können. Die können total unterschiedlich sein, aber du musst sie verinnerlicht haben, weil das ist dein täglicher Navigator, an dem du dich immer wieder ausrichtest.
Und das Letzte, was ich mitgenommen habe, und ich glaube auch das ist wieder eine wichtige Botschaft, ist das Thema Erfahrung. Also du hast gesagt, als nach dem Studium hätte ich niemals die Deutsche Bahn mit 300.000 Mitarbeitern führen können. Und Erfahrung kommt ja auch aus dem Machen. Also auch wieder daraus zu gehen, du hast das Beispiel Praktikum genannt, du hast das Beispiel genannt, so hey, auch da bei Airbus, bei Daimler, in kleinen Positionen sicher hochgearbeitet zu haben und die Erfahrung, die schwierigen Projekte sich auch anzunehmen und nicht immer die einfachen und auch mal die kritische Führungskraft zu sein.
Du merkst, ich habe viele tolle Vorbilder gehabt. Eines war meine Mutter, aber auch meine Großmutter, die eine große Unternehmerin war. Und die hat mir beigebracht, Erfahrungen sind maßgeschneidert, sie passen nur für den, der sie macht.
So, also von daher, das passt sehr gut. Ich glaube, wir haben es gar nicht alles unterbekommen, aber ich glaube, für mich dieses Gespräch und auch mit dir als Person zu verstehen, wie dieser soziale Aufstieg nach wie vor gelingt. Du bist ja sehr, sehr werteorientiert. Du hast, ich glaube, das kann man sagen, sehr wenig Ego, so wie ich dich wahrnehme. Also auch sehr, das ist ja häufig das Problem. Du hast vorhin gesagt, Vorstandsetagen, dann sitzen die da und sind träge und treffen keine Entscheidung. Sich selber zu hinterfragen, ich glaube, das ist eine große Inspiration. Du hast einen Teil der deutschen Wirtschaft mitgeprägt, mitgeschrieben. Du bist nach wie vor in 12 Aufsichtsräten vertreten. Du weißt heute auch noch, egal ob Vodafone, die Hala, was da eigentlich draußen passiert. Du bist ein soziales Vorbild. Du hast Mentees. Du gibst vielen jungen Menschen. Gibst du noch Ratschläge, so wie du es heute auch hier getan hast. Also von daher möchte ich mich erstmal dafür bedanken und möchte eigentlich mit zwei Fragen abschließen. Was ist dein Appell an junge Menschen da draußen? Warum lohnt es sich rauszugehen? Warum lohnt es sich ins Machen zu kommen?
Ganz einfach offen zu sein, neugierig zu sein, offen für neue Dinge, nicht arrogant sein und einfach mit Menschen ordentlich umgehen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt das auch raus und nimmt andere Menschen mit.
Ja. Und die letzte Frage ist, du weißt, wir treffen hier viele spannende Menschen. Welche drei Menschen würdest du uns empfehlen, die wir mal hier als Gast begrüßen sollten, um von ihnen zu lernen?
Ja, ich würde nicht nur Gäste nehmen, nur aus der Wirtschaft, sondern ich würde Menschen nehmen,
die erfolgreich
waren, dafür aber hart arbeiten mussten, die auch mal einen Sturz hingelegt haben. Also zum Beispiel Michael Stich als Sportler wäre zum Beispiel eine Persönlichkeit, die hier gut herpassen würde. Ein zweiter ist zum Beispiel Oliver Blume, der, finde ich, das Thema Transformation in der Wirtschaft hervorragend macht. Und der dritte ist zum Beispiel aus meiner Sicht ein interessanter Journalist, zum Beispiel Julia Jeckel, die ja auch Vorstandsvorsitzende von Gunnar Jahr war, jetzt in der Kommission ja federführend mitgearbeitet hat, der handlungsfähige Staat. Natürlich wäre auch ein Politiker mal sehr schön, um einfach auch die politischen Aspekte besser zu verstehen, denn man ist ja schnell dabei zu bashen und sich zu beschweren, aber es besser zu machen, das ist die Challenge.
Absolut. Rüdiger, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Tipps und Empfehlungen, vielen Dank, dass du das Ganze mit uns gemacht hast. Wir freuen uns, wenn wir die nächsten Jahre weiter an deiner Seite sein dürfen und du auch an unserer mit Input, mit Tat und Rat. Also von daher, vielen Dank für deine Zeit.
Henny, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich kann euch nur einen Tipp geben. Hört nicht auf, auch euer Weg ist ein steiniger Weg, aber ihr werdet dafür im Leben belohnt.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja.